euch, in Österreich war es vielleicht weniger ein Thema, wer es von euch mitbekommen hat, bei uns in Deutschland war es ein großes Thema. Jetzt bei der Fußball-WM nach, vor allen Dingen nach dem ersten Gruppenspiel der Deutschen, standen ja einige Mitspieler mit den anderen, aus der anderen Nation zusammen und haben gebetet nach dem Spiel. Eine eigentlich gute Aktion und auch ein Zeugnis, was aber dann letztendlich in Deutschland zumindest von der Presse sehr auseinandergenommen wurde. Sehr, sehr kritisch gesehen wurde, weil dann recht schnell diese Mitspieler, auch von den Deutschen, die daran beteiligt waren, mit einer Internetseite in Verbindung gebracht worden sind. Ich kenne diese Seite nicht, aber es wurde so dargestellt, dass das wohl irgendwie radikale, evangelikale, radikale sind, diese Internetseite, und die halt unter anderem halt einfach das Thema mit Sünde, in dem Falle ging es halt vor allen Dingen um Homosexualität und auch um Abtreibung und ich weiß nicht. Und die haben das auf jeden Fall anscheinend wirklich einfach sehr deutlich gesagt, das ist Sünde, und einfach so hingeworfen. Und das ist natürlich dann von der Presse zerpflückt worden und auf Ablehnung gestoßen. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, warum passiert das eigentlich? Eigentlich ja eine gute Absicht, auch die Spieler haben sich da zusammengestellt, haben gebetet, eine gute Botschaft. Und eigentlich kommt aber das Gegenteil bei raus. Und was mir dann so aufgefallen ist, ich glaube, dass es nichts bringt, wenn man einfach so sagt, ein gewisses Verhalten ist Sünde und man haut das so raus und man, ja, letztendlich ein Stück weit verurteilt auch diese Leute und sagt, ja, haut das einfach den Leuten so vor die Füße. Ich glaube, damit werden wir nichts erreichen. Das hat es ja jetzt in dem Falle auch gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, schau mal, oder ich habe mir dem gestern eingefallen, eine Geschichte aus der Bibel, wo es eigentlich Jesus deutlich gemacht hat, wie wir eigentlich auf Menschen zugehen sollen, wie wir Menschen für Gott ja gewinnen können sozusagen, wie wir evangelistisch auftreten können. Und die Geschichte, um die es dann heute Morgen gehen soll, ist die Frau am Brunnen, genau, aus Johannes 4, die Verse 1 bis 25. Und jetzt mal schauen, ob es funktioniert. Nee, leider nicht. Ah doch, genau. Ich lese jetzt einfach mal die ersten 5 Verse. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog weiter nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Jesus hatte halt in Judäa gewirkt. Judäa, eine jüdische Hochburg sozusagen, eigentlich sein Heimatland in dem Sinne, was Juden angeht, wo er wirklich offensichtlich auch, so steht es ja hier, dann doch viele gewonnen hat und auch viele, die sich haben taufen lassen durch seine Jünger. Und es fing aber offensichtlich irgendwie ein Stück weit an zu brodeln dort, oder jedenfalls war es Jesus irgendwie zu unsicher, dass er gemerkt hat, da formiert sich offensichtlich schon eine Art Widerstand bei den Pharisäern. Und er hat sich dann entschieden, Judäa zu verlassen nach Galiläa, was eher so ein bisschen als ja fast schon heidnische Provinz, auf jeden Fall nicht so diese jüdische Hochburg wie Judäa war. Und jetzt steht da, er musste durch Samarien reisen. Eigentlich musste er es nicht, weil man sieht es jetzt hier auf dieser Karte, die meisten Juden, die von Judäa nach Galiläa wollten, sind nicht durch Samaria durch, sondern die haben einen Umweg genommen, hier über Perea, was eigentlich ein weiterer Weg war, um nicht durch Samarien durchzumüssen. Wenn jetzt da steht, er musste durch Samarien reisen, weiß ich nicht, können wir über die Gründe letztendlich noch nur spekulieren, aber offensichtlich war es Jesus ein Anliegen, durch Samarien zu reisen, sagen wir es mal so. Er wollte da durch und er wusste wahrscheinlich auch schon, dass es dort zu dieser Begegnung mit dieser Frau am Brunnen kam und dass er deshalb dort durch wollte. Ja, ich habe schon gesagt, die meisten Juden letztendlich haben das Gebiet Samarien gemieden. Wir haben auf die Samariter verachtend herabgeschaut. Die Samariter waren so eine Mischung aus Heiden und Juden und irgendwie gehörten sie eben nicht zu den Juden und deshalb wurden sie eigentlich verachtet und links liegen gelassen auf ihrem Weg und keiner wollte etwas mit ihnen zu tun haben. Aber Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus sagt, ich gehe bewusst in dieses Gebiet, was die Juden meiden. Ich gehe bewusst auf die Menschen zu, die noch nicht viel von mir gehört haben, die nicht zum Volk, zum jüdischen Volk gehören. Und damals so ein erstes Prinzip habe ich festgestellt, Jesus geht auf Menschen zu. Auf Menschen, die am Rand stehen, ganz oft, wir lesen das ja an vielen Stellen in der Bibel, wenn er Kontakt mit den Zöllnern hat, etc., etc. Immer wieder wird ihm das auch vorgeworfen, dass er Kontakt hatte mit den Leuten, die in der Gesellschaft außen am Rande standen, die als Sünder galten, die als Menschen galten, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Aber Jesus ist eigentlich immer wieder genau auf diese Menschen zugekommen. Jesus geht auf Menschen zu, er geht also dort weiter. Wir lesen mal im Vers 6 weiter. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil Jesus nun müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie du, ein Jude, erbittest zu trinken von mir, einer samaritischen Frau. Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Da steht das nochmal, was ich auch eben gesagt habe. Also eigentlich war es, wenn man es mal so wollte, für einen Juden völlig ungewöhnlich, eigentlich eine Frau, dass sozusagen ein Jude dort mit einer samaritischen Frau eine Begegnung hatte und sie dann auch noch um Wasser bittet. Kam nicht vor. Und deshalb war diese Frau total verwundert. Aber es macht es halt nochmal deutlich, Jesus ist wirklich gezielt dorthin gegangen, hat sich an diesen Brunnen gesetzt, es war Mittag, 6. Stunde, wie es dann da steht, war eigentlich nach der jüdischen, also sozusagen die Mittagszeit. Und die Frau kommt halt vorbei. Und er geht mit ihr in den Kontakt, obwohl er eigentlich, ja, man es eigentlich nicht machte als Jude. Und im Prinzip, was Jesus auch immer wieder angewandt hat, was jetzt hier an dieser Stelle nicht so explizit genannt wird, aber was einfach ja, deutlich wird, das ist das, dass Jesus dem Menschen immer in Liebe begegnet ist. Er ist auf Menschen immer in Liebe zugegangen, er hat keinen verurteilt, er hat keinen irgendwie gemieden, sondern er hat alle Menschen, er ist auf alle Menschen und er ist auf alle Menschen in Liebe zugegangen. Und das ist auch ein Prinzip, was Jesus sozusagen auch an seine Jünger weitergegeben hat, wo er sagt, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, und das lesen wir im Johannes 15 auch nochmal. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Der letzte Vers ist eigentlich auch so nochmal so das Entscheidende, weil er das einfach nochmal deutlich macht. Ja? Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Was meint Jesus damit? Letztendlich seinen eigenen Tod am Kreuz. Er hat sein Leben gelassen für alle Menschen auf dieser Welt. Und das zeigt einfach nochmal, dass Gott alle Menschen auf dieser Welt liebt. Und das Nächste, was mir in dieser Geschichte dann aufgefallen ist, ist, dass Jesus den Menschen in ihrem Alltag begegnet. Matthias hat es eben wunderbar auch nochmal gesagt, ihm ist es ähnlich gegangen, gesagt, ich habe eigentlich in meinem Arbeitsalltag Leute, die mir eigentlich zur Seite gestellt werden, die um mich herum sind, mit denen ich Begegnungen habe. Das ist das, wo einfach etwas zustande kommt, wo wir mit Leuten in Kontakt kommen und was Jesus hier halt auch nutzt. Eine ganz alltägliche Begegnung, die Frau kommt zum Wasserschöpfen, das mühsame tägliche Wasser holen und Jesus geht mit ihr in den Dialog. Und ruckzuck wird aus diesem Dialog über das tägliche Wasser holen, kommen wir dann in den nächsten Versen zu, ist jetzt ein bisschen Vorgriff, wird aber dann letztendlich zu einem Bild für das mühselige tägliche Abmühen in unserem alltäglichen Leben die Erfüllung zu erlangen. Also Jesus holt die Frau dort ab, wo sie steht, mit dem Wasser holen und greift das Ganze auf, um sozusagen dadurch zum Evangelium zu kommen. Ja, ich habe es unten aufgeschrieben, also das mühsame tägliche Abmühen in unserem alltäglichen Leben die Erfüllung zu erlangen. Das, wie gesagt, die Verse kommen dann gleich. Also letztendlich, oder machen wir da vielleicht dann weiter, dann kommen die Verse. Es geht nämlich um das lebendige Wasser. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkennst die Gaben Gottes und wer da ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann betest du ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortet und spricht zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird immer wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Das ist das, was ich gemeint habe, dieses Wasser holen, jeden Tag neu Wasser holen, greift Jesus auf. Und das ist letztendlich etwas, glaube ich, mit dem die Frau gut erstmal zurechtkam in dem Sinne, weil es hat sie verstanden. Natürlich musste sie jeden Tag aufs neue Wasser holen, um zu trinken, und trotzdem war sie drauf irgendwann wieder durstig. Das kennen wir alle. Wir können Wasser trinken, aber der Durst sozusagen bleibt ja bestehen. Das ist das, was Jesus aufgreift. Und in unserem Leben ist es letztendlich genauso. Alle Dinge, die irgendwie diese Welt zur Verfügung stellt, mit der wir sozusagen versuchen können, uns irgendwie unseren Durst, unseren Lebensdurst zu stillen, müssen wir doch immer wieder nachlegen. Sei es irgendwie, wenn wir hingehen und tolle Shopping-Geschichten machen, ja, oder irgendwie Beziehungen oder egal was. Letztendlich werden wir immer wieder auf irgendeine Art und Weise durstig und müssen nachlegen. Und was Jesus eigentlich sagt, ist: Das Einzigste, was euren Lebensdurst dauerhaft stillen kann, euer Herz ruhig machen kann, euch einen Frieden geben kann, das ist das Wasser, was er uns gibt. Also letztendlich, er kann diese Quelle in uns sein, oder er ist diese Quelle und gibt uns dieses Wasser, was uns wirklich Frieden gibt in unserem Leben, dauerhaften Frieden. Ich habe dann festgestellt, dass es etwas ist, was sich vom Alten Testament bis hin zum Neuen Testament durch Jesus, bis hin zur Offenbarung, das werden wir dann gleich sehen, durchzieht. Und das fand ich dann recht spannend, weil im Jesaja 55 ist das eigentlich auch schon aufgegriffen. Auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser, geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin, besorgt euch Wein und Milch, ihr braucht nichts zu bezahlen. Warum sollt ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euer Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet. Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt. Er wird ihr Fürst und Anführer sein. Ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die ihr nicht kanntet, werdet um des Herrn, eures Gottes willen, eilends zu dir kommen, weil der Heilige Israel dich herrlich gemacht hat. Also eigentlich im Alten Testament auch schon etwas, was angekündigt ist. Das ist einfach, wir unseren Durst, unseren Lebensdurst bei Gott stillen können. Durch Jesus können wir auch zu ihm kommen und etwas bekommen, was uns wirklich dann satt macht, so wie hier steht. Warum geben wir Geld aus? Warum versuchen wir uns mit allem, was die Welt zu bieten hat, irgendwie satt zu machen, wenn wir es doch eigentlich kostenlos bekommen können? Ja, und dann in Offenbarung auch nochmal letztendlich das Gleiche, wo Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das ist letztendlich das, was dann Jesus in der Begegnung dieser Frau aus Samarien als Botschaft mitgegeben hat. Die Frau, ich weiß nicht inwiefern, eigentlich in der Bibelstelle wird deutlich, dass sie das erstmal nicht verstanden hat, weil es natürlich sie wirklich nur auf ganz normales Wasser, und sie war vielleicht wirklich der Meinung, okay, ich kriege jetzt hier ein Wasser, wo ich nicht mehr durstig bin. Von dem her hat sie es wahrscheinlich noch nicht verstanden an dieser Stelle, aber trotzdem hat Jesus diese Situation wunderbar genutzt, einfach aus dem Alltag der Frau heraus etwas aufzugreifen und mit dem Evangelium zu verknüpfen. Und dann kommt er zu dem entscheidenden Punkt. Wenn ihr euch erinnert, der letzte Vers 15, den wir eben hatten, hat Gott die Frau aufgefordert, ihren Mann zu holen. Und das ist ja recht spannend, weil Jesus spricht sozusagen die Sünde der Frau nicht offen in dem Sinne an, obwohl er eigentlich wusste, wie sie lebt, sondern er fordert sie auf, ihren Mann zu holen. Und ich glaube, in dem Moment ist der Frau dann wahrscheinlich irgendwie doch ein bisschen mummig geworden, weil sie wusste, okay, da ist jetzt mein Wunderpunkt. Das wird dann auch deutlich. Genau, spricht er zu ihr, geh hin und rufe deinen Mann und komme wieder her. Die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, da hast du richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du recht gesagt. Also letztendlich, Jesus macht erstmal das Evangelium deutlich und sagt, okay, das ist das, was ich dir geben kann. Du kannst bei mir Wasser bekommen, Lebenswasser bekommen, was dich nicht mehr durstig macht mit deinem Lebensdurst. Und dann kommt er auf den Punkt und sagt, okay, die Sünde ist aber letztendlich das, was dich trennt. Und die Frau wird es dann, glaube ich, schon irgendwie deutlich. Ja? Und er sagt, wenn du dieses Wasser haben willst, dann musst du erst diese Sache mit dem Mann klären. Irgendwie bereinigen. Du lebst mit einem Mann zusammen, der nicht dein Mann ist, irgendwie Ehebruch, was auch immer. Ja? Und das muss geklärt werden. Erst dann kannst du von mir dieses Wasser bekommen. Ist ja nichts anderes, als was er zu ihr sagt. Komm mit deinem Mann zurück und dann kann ich dir das geben. Also macht er ihr das deutlich, dass das der Punkt ist, der da irgendwie ja, noch im Wege steht. Und das ist dann ja immer dieser Knackpunkt auch für die meisten Menschen. Dass es auf der einen Seite diese, ich habe es jetzt hier mal genannt, diese Brunnen der Welt gibt. Ja, ganz viele Möglichkeiten, die uns die Welt vorgaukelt, wie wir unseren Lebensdurst stillen könnten. Und irgendwo ist es ja so, dass den Menschen schon klar ist, oder sie auch merken, okay, das befriedigt mich immer nur eine Zeit lang. Ich muss dort irgendwie immer nachlegen. Es muss immer ja, schneller, weiter, höher, was auch immer gehen. Irgendwie ist das nichts, was uns auf Dauer erfüllt. Und alle Menschen sind verloren. Das ist ja einfach auch die Botschaft. Aber nicht alle wollen das zugeben. Es gibt nach wie vor genügend Menschen, die einfach sagen, ich will lieber auf dem bleiben. Ich will immer wieder lieber selber versuchen, meinen Lebensdurst mit irgendetwas zu füllen, als zu Jesus zu kommen. Eine Sehnsucht, glaube ich, nach so einem dauerhaften, erfüllten Herzen, nach so einem tiefen, inneren Frieden, glaube ich, die hat jeder. Die ist in uns Menschen drinne. Aber der Versuch, es mit den Dingen der Welt zu füllen, scheitert. Und das ist auch etwas, glaube ich, was wir den Menschen als Botschaft auch mitgeben können. Wenn wir versuchen, Menschen für Christus zu gewinnen, dürfen wir diese Sünden eben nicht ausklammern. Wir müssen ihnen aufzeigen, dass sie Sünder, dass sie Übertreter sind, dass sie dadurch ja, tot sind, aber dass sie eine Chance haben, indem dass sie zu Jesus umkehren, einen Retter brauchen, dass sie sich eben nicht selbst erlösen können, sondern dass Jesus ihr Retter ist und sie nur dann gerettet werden können, wenn sie ihre Sünden bekennen und Jesus ihr Leben anvertrauen. Und das, was er hier auch nochmal deutlich macht, ist ja auch diese bekannte Stelle aus Matthäus 6, Vers 24, dass eben niemand zwei Herren zugleich dienen kann. Also dieser Versuch zu sagen, ich bediene mich an allen Brunnen, die die Welt so zu bieten hat, und versuche aber gleichzeitig sozusagen oder möchte gerne das ja, lebendige Wasser haben, das funktioniert nicht. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Und wenn wir sozusagen dauerhaft ja, einen Frieden in unserem Herzen haben wollen, dann geht es nur über das lebendige Wasser durch Jesus. Und eben nicht dadurch, dass wir selber immer wieder versuchen, irgendetwas nachzukippen, nachzutrinken, was sowieso nicht bleibt. Jesus als Retter der Frau am Brunnen und als Retter aller Menschen, das ist dann, wie die Geschichte letztendlich ausgeht. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also sie erkennt an dieser Stelle noch nicht, dass es wirklich Jesus ist, aber sie erkennt, dass er offensichtlich Dinge weiß, die er nicht wissen kann, weil er kannte die Frau ja nicht und trotzdem wusste er ihre Lebensgeschichte. Also sie nennt ihn erstmal als einen Propheten. Und dann, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr kennt. Wir beten an, was wir kennen. Andersrum, ihr betet an, was ihr nicht kennt. So rum, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist jetzt schon da, dass die wahren Anbeter dem Vater anbeten werden, im Geist und der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Also an dieser Stelle offenbart er sich dann wirklich endgültig. Aber was für mich jetzt halt vor allen Dingen auch drin steht, Jesus macht schon jetzt auch nochmal deutlich, dass er sagt, ja, es geht zwar von dem Volk der Juden aus, das Heil kommt von dem Juden, aber es wird irgendwann, oder es ist jetzt so weit, dass es nicht wichtig ist, ob Jude oder Samariter oder wir hier, sondern es geht darum, dass die Menschen, die an ihn glauben, ihn anbeten. Ja, die wahren Anbeter. Und es geht nicht darum, ob das in Jerusalem, am Tempelberg oder keine Ahnung wo passiert, heute Morgen hier. Ja, das ist wichtig. Aber das Wichtige ist, dass wir zu Jesus gehören und ihn anbeten und auch jeden Tag in unserem Alltag anbeten. Ja, zusammengefasst nochmal an der Stelle, wie gewinnt Jesus Menschen? Das Erste habe ich ja schon gesagt, Jesus geht auf Menschen zu, gerade wenn sie am Rande der Gesellschaft stehen. Lesen wir in der Bibel ganz oft. Jesus begegnet den Menschen stets in Liebe, ohne sie zu verurteilen. Und er schafft es aber dann trotzdem, ihre Sünden aufzudecken, aber ohne sie dabei zu verurteilen. Und das finde ich spannend und auch es ist letztendlich eine Riesenherausforderung. Und Jesus begegnet Menschen im Alltag. Er nutzte eben diese alltägliche Situation, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Und ich habe es jetzt mal so genannt, dem entgegen spricht so ein bisschen ein Pharisäertyp. Die Pharisäer waren ja letztendlich welche, die sich immer als Bessere gesehen haben, die eben genau das nicht gemacht haben wie Jesus, sondern die eben von oben auf andere herabgeschaut haben. Gesagt haben, Samariter, da machen wir einen Bogen drum, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die Pharisäer meinten, sie sind gerettet, sie gehören zum jüdischen Volk, aber ihre eigenen Sünden, boah, dessen waren sie sich nicht so bewusst, da wollten sie nicht so hinschauen. Sie haben auch ganz oft andere Menschen verurteilt, eben meideten Menschen mit anderem Lebensstil, grenzten andere Menschen aus, verachteten Menschen, die nicht so lebten wie sie oder wie der Pharisäer. Und letztendlich haben sie dadurch verhindert, dass Menschen zu Gott kommen, wollten sie ja eigentlich auch gar nicht. Sie wollten ja eigentlich als jüdisches Volk so unter sich und Jesus als ihren Anführer, als ihren Messias, aber dass das irgendwie weitergeht, haben sie verhindert. Und gerade mit diesem Punkt, dass uns manchmal so geht, dass wir gar nicht merken, auch mit dem Thema Sünde. Mir ist ein Beispiel eingefallen von meiner Arbeit, wo ich vor 3 Jahren noch gearbeitet habe. Jedenfalls habe ich mit alkoholabhängigen Menschen gearbeitet. Und da war immer so ein bisschen so dieser, habe ich ständig gehört, gab es die Typen, die dann angekommen sind und gesagt haben, ich bin ja eigentlich nur der Biertrinker. Und die, wo den Schnaps trinken, das sind die richtig krassen, aber ich bin ja nur der Biertrinker. Und die, wo, auf jeden Fall hat man so ein bisschen auf den anderen herabgeschaut und gesagt, trotzdem, dass man genauso alkoholabhängig war wie alle in dieser Einrichtung, hat man versucht, sich irgendwie besser zu machen. Und dann gab es die anderen, die vielleicht dann einen Schnaps getrunken haben und keine Ahnung, die haben dann immer gesagt, aber dann gibt es ja noch die Drogenabhängigen, das sind die richtig krassen. Und so ging das ein Stück weit immer weiter. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen unser menschliches Prinzip, dass wir trotzdem immer noch versuchen, sozusagen uns besser darzustellen. Und auch letztendlich, ich meine mal so das Gefühl, bei dem Thema Sünde ist es genauso. Wenn ich das tue, ist nicht so schlimm als, nein. Die Bibel macht uns ganz klar deutlich, es gibt keinen Unterschied. Sünde ist Sünde. Und Sünde ist immer das, was uns von Gott trennt. Aber wir sind vielleicht manchmal so ein bisschen auch, und das ist manchmal so, so ein Punkt, der es dann schwierig macht. Gegenüber dem Pharisäertyp, habe ich es jetzt so genannt, Nachfolger von Jesus, ist eben jemand, der sich seiner eigenen Sünden vollkommen bewusst ist. Der sagt, ich bin genauso ein Sünder wie mein Gegenüber. Der einzigste Unterschied, der mich besser macht zu meinem Mitmenschen, ist der, dass Jesus für mich ins Kreuz gegangen ist, dass ich mir dessen bewusst bin, dass ich daran glaube. Das, was mich besser macht, ist nur das, was Gott, was Jesus für mich getan hat. Dadurch verurteilen, oder verurteilen wir hoffentlich andere Menschen nicht, sondern können den Menschen mit der Liebe Gottes ansehen. Können wir auf Menschen zugehen, statt den Kontakt zu ihnen zu vermeiden? Wenn wir Menschen mit der Liebe Gottes sehen und sagen, hey, der bedarf genauso der Rettung wie ich, warum sollten wir dann nicht auf diese Menschen zugehen? Integriert Menschen, statt auszugrenzen, und wir haben dadurch eine Chance, eine Möglichkeit, Menschen für Gott zu gewinnen. Das ist letztendlich das, wie Jesus vorgegangen ist und was wir uns zum Vorbild nehmen sollten. Und von dem her zum Schluss ein paar Fragen, die das nochmal aufgreifen. Erstmal so genannt, gibt es irgendwelche Anteile oder sehen wir manchmal auch so ein bisschen Pharisäeranteile bei uns, bei mir? Ist es vielleicht manchmal so, dass wir doch dazu neigen und zu sagen, da sind so gewisse Menschen, da ist es echt schwierig. Die mag ich eigentlich lieber ein bisschen meiden, da fühle ich mich dann doch irgendwie ein bisschen so, besser. Ist es manchmal so bei uns? Und wenn ja, was heißt das? Wie gehen wir damit um? Wie begegne ich eben anderen Menschen dadurch? Gehe ich auf Menschen zu oder meide ich eben gewisse Menschen? Was kann mir helfen? Was kann mir persönlich, was könnte euch helfen, Menschen mehr mit der Liebe Jesus zu sehen? Ich glaube, eine große Möglichkeit haben wir tatsächlich einfach im Gebet. Wenn ich es nicht schaffe, auf einen zuzugehen, ich kann aber für ihn beten. Ich sehe, dass er dort irgendwo am Rande steht und mir echt schwerfällt, wenn ich sage, das ist noch echt eine große Hürde. Im Gebet geht aber immer. Sind mir diese Menschen aber so wichtig, sehe ich sie mit der Liebe Jesus, dass ich sie wirklich ins Gebet bringe oder sage ich, steht eigentlich da, aber interessiert mich nicht. Wie kann ich Alltägliches nutzen, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Ja, ist auch nochmal das, was der Matthias eben gesagt hat. Naja, wir haben ganz viele Leute, die uns irgendwo in unserem Arbeitsalltag, in unseren täglichen Begegnungen an die Seite gestellt werden. Es gibt alltägliche Sachen. Können wir das nutzen? Wie können wir es nutzen? Wie kann ich Menschen in der Liebe begegnen, sie aber trotzdem auf ihre Sünden aufmerksam machen? Ich finde eine der größten Herausforderungen für mich persönlich, wirklich bei den Leuten einfach ihnen deutlich zu machen, zu sagen, ja, und du bist ein Sünder, weil du lebst getrennt von, oder du, durch diese Sünde bist du getrennt von Gott. Finde ich eine große Herausforderung und wirklich mal einfach drüber nachzudenken, wie können wir das hinbekommen, eben, dass wir diese Botschaft, dass nur das Wasser des Lebens unseren Lebensdurst dauerhaft stillen kann, an andere Menschen weitergeben. Fragen zum Nachdenken, die mir persönlich eben bei der Predigtvorbereitung so durch den Kopf gegangen sind, ja, wo ich auch gedacht habe, es ist tatsächlich eine große Herausforderung, aber an dieser Geschichte, glaube ich, haben wir ein gutes Beispiel, haben wir Jesus, der uns das vorgemacht hat, wie es wirklich möglich ist, auf Menschen zuzugehen. Genau, wir können es ja noch kurz hängen lassen und dann bin ich soweit durch mit der Predigt.